Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Zitat Karamba Diaby an alle Rassisten: I am not your Negro. Und weiter, nicht die Hautfarbe und auch nicht die Herkunft entscheiden darüber, wer Bundestagsabgeordneter wird, sondern die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, die mit überwältigender Mehrheit für eine offene und solidarische Gesellschaft einstehen. Das hat er so geschrieben bei Facebook, das ist die Reaktion von Karamba Diaby, MdB von der SPD, auf ein Posting der NPD. Wie ihr euch vorstellen könnt, hatte dieses NPD-Posting was mit der Hautfarbe des Mannes zu tun. Die ganze Geschichte gibt's gleich hier bei uns und wir sprechen auch direkt mit ihm persönlich darüber, wie er generell mit solchen Erfahrungen umgeht. Außerdem schalten wir zur Gamescom, heute eröffnet von Angela Merkel. Unser Reporter sagt, es gibt dort eine neue Hotline, an die sich Gamescom-Besucher vorab wenden können, um zu erfragen, welche Waffen sie mitbringen dürfen. Das ist wirklich so. Was dahinter steckt, hört ihr auch diese Stunde hier bei uns so gegen 10 vor 7. Pascal Fischer ist mit dabei und lacht.
Hallo,
guten
ja.
Abend. Und am Mikrofon ist Ralf Günther, hallo.
Deutschlandfunk Nova.
Im Wahlkampf, da geht es schon mal rau zu, das ist klar. Aber was die NPD da gemacht hat, das war nicht rau, das war eher rassistisch. Es geht um einen Facebook-Post der NPD über Dr. Karamba Diaby, SPD-Abgeordneter im Bundestag. Da ist er unter anderem zuständig für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, Bildung, Forschung und er ist schwarz. Und das war für die NPD offenbar Grund genug, ihn in einem Post als in Anführungsstrichen deutsch zu bezeichnen. Also in Anführungsstrichen, und dazu zu schreiben, wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Das ist ein Spruch, der auch so schon im Dritten Reich gebraucht wurde. Karamba Diaby hat sich dagegen gewehrt in einem eigenen Facebook-Post, der jetzt viral geht. Hallo Herr Diaby.
Hallo.
Wie war denn Ihre erste Reaktion, als Sie den NPD-Post und auch die Kommentare dazu gesehen haben?
Ja, als ich die Kommentare gesehen habe, das war eine Déjà-vu. Denn ich hatte ja bereits vor 2 Jahren so eine Postkarte von Dritte Weg bekommen, der Aufforderung auszureisen, und hatte auch im Kommunalwahl 2014 ähnliche Reaktionen gehabt oder Aktionen von NPD gehabt, wo meine Plakate gepostet waren mit hässlichen Kommentaren. Und meine erste Reaktion ist einfach, dass ich der Meinung bin, dass diese Menschen, die dann die Kommentare gemacht haben unter diesem Posting, begehen Rabau an der Demokratie. Die versuchen mit ihren rassistischen Kommentaren Demokraten einzuschüchtern und mundtot zu machen. Und das dürfen wir auf keinen Fall zulassen.
In Ihrem Post, Ihrem Antwortpost, da haben Sie auch geschrieben, dass Sie sich auf gar keinen Fall einschüchtern lassen. Und Sie bekommen jetzt auch sehr viel Zuspruch, ne?
Ja, also das ist wirklich das Positive. Wir sind in einer weltoffenen, solidarischen Gesellschaft. Das zeigen auch die Reaktionen auf meiner Facebook-Seite. Viele Menschen, die sich zu Wort gemeldet haben, die gesagt haben, Meinungsfreiheit ist eine gut und sehr, sehr wichtige für unsere Gesellschaft, aber rassistische Hetze und spalterische Tendenzen, das brauchen wir in dieser Gesellschaft und wir brauchen mehr Zusammenhalt. Das hat mich sehr erfreut.
Man sollte ja eigentlich denken, Deutschland 2017, da ist mir doch egal, welche Hautfarbe ein Abgeordneter im Bundestag hat. Hauptsache er oder sie macht die Arbeit gut. Sie waren der erste in Afrika geborene schwarze Mensch, der in den Bundestag gewählt wurde. Haben Sie seitdem öfter solche Erfahrungen gemacht wie die aktuelle? Wie oft kommt sowas vor?
Ja, also wenn man etwas postet, das ist in den letzten 2 Jahren leider so, hat das zugenommen. Wenn ich etwas poste, dann kommt immer wieder neben den vielen wenigen neutralen Kommentaren kommen immer wieder Hassbotschaften und Bedrohungen. Und ich denke, wir sind in einer offenen Gesellschaft, demokratischen Gesellschaft, das dürfen wir auf keinen Fall zulassen. Da, wo die Grenze erreicht ist, dann ist das verständliche Anzeige. Und bei bestimmten rassistischen Äußerungen, wo ich der Meinung bin, das geht so nicht, dann erhebe ich natürlich die Stimme, dass ich sage, das lasse ich mir nicht gefallen.
Jetzt sind Sie ein sehr eloquenter, selbstbewusster Mann, auch mit einem Status. Was können Sie anderen Menschen mitgeben, die rassistisch angefeindet werden und die sich vielleicht sprachlich nicht so gut äußern können und auch nicht so einen sicheren Background haben?
Ja, ich denke, wir als Gesellschaft im Allgemeinen, es muss uns bewusst sein, dass der Kampf um die Demokratie wirklich in dieser Gesellschaft, das ist nicht eine Aufgabe einer Minderheit, es ist eine Aufgabe, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Jeder von uns, der in Social Medien unterwegs ist, muss das ernst nehmen, dass wenn die Grenze der Meinungsfreiheit überschritten ist, dass wir eine Stimme erheben, zu sagen, nein, das mit uns nicht. Die Minderheiten alleine werden das nicht bewältigen. Und ich denke, das müssen wir als gesamtgesellschaftliche Aufgabe sehen.
Dankeschön, alles Gute.
Ich danke auch. Tschüss.
Bundestagsabgeordneter Karamba Diaby.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Kommen wir hier in Deutschlandfunk Nova zu den skurrilen Stories dieser Welt. In Mumbai, in Indien, da sind am 11. August ziemlich außergewöhnliche Hunde aufgetaucht. Die waren hellblau. Und niemand hatte eine Ahnung, warum. Bis Umweltschützer jetzt einem kriminellen Unternehmen auf die Schliche gekommen sind. Pascal Fischer aus unserem Team, hellblaue Hunde. Beschreib mal näher, wie die ausgesehen haben.
Ja, das waren so ganz normale mittelgroße Köter und statt weißem Fell hatten eben ein hellblaues Fell. Das kannst du dir auch auf YouTube anschauen. Das wirkt manchmal fast ein bisschen unwirklich hell, fast leuchtend. Das sieht also echt aus wie im Techno-Video oder aus so einem Pop-Art-Gemälde herausgehüpft.
Wem ist das dann aufgefallen? Ich meine, natürlich fallen solche Hunde auf. Aber
ja, den Anwohnern, wo die da rumliefen. Und die hatten gleich einen Verdacht, denn diese Hunde, die schwimmen gerne im Fluss Kasadi in dieser Gegend. An dem und seinem Umland Taloja liegen bei Mumbai nämlich fast 1000 Fabriken. Und die wiederum erzeugen unter anderem Chemikalien und Medikamente. Und Arati Chohan von einem Tierschutzverein dort, die hat das alles dann bei einer Umweltschutzbehörde gemeldet.
Und die haben ganz sicher das Wasser untersucht.
Ja, und da ist denen dann aufgegangen. Eine Fabrik hat tatsächlich unbehandelte Abfälle und Färbemittel in den Fluss gekippt. Die Fabrik ist also geschlossen worden. Die Hunde hat man teilweise gewaschen und die Farbe abwaschen können. Und wahrscheinlich sind die Hunde ansonsten nicht krank geworden.
Gott sei Dank. Sonst hätten sie in einen anderen Fluss gemusst mit ganz viel Medizin drin. Umweltverbrecher in Indien färben Hunde hellblau. Hier ist Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Donald Trump und seine Afghanistan-Rede. Das war mal ein wenig anders als das, was die US-amerikanische Politik so in den vergangenen Jahren an Ideen für das Kriegsland hatte. Präsident Trump geht es scheinbar vor allem darum, Terroristen zu bekämpfen dort und nicht weiter Soldaten abzuziehen.
A hasty withdrawal would create a vacuum.
Ein hastiger Rückzug würde ein Vakuum erzeugen, das Terroristen wie der IS und Al-Qaida sofort füllen würden, so wie es vor dem 11. September geschah.
Aber ob Trump neue Soldaten schicken will, das lässt er offen. Was er genau tun will in Afghanistan, bleibt auch geheim. Nur so viel, die USA will den Kampf gegen die Taliban und gegen Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat ausweiten und den Krieg gewinnen. Silke Dietrich ist unsere Korrespondentin für Afghanistan. Silke, wie viele US-Truppen bzw. auch verbündete Truppen sind denn momentan noch in Afghanistan und wo?
Also es sind noch einige im Land. Im Moment sind so um die 12.500 NATO-Soldaten im Land. Davon kommen die meisten dann schon aus den USA mit so über 8.000 Soldaten. Auch ziemlich stark vertreten sind die deutschen Soldaten. Die haben so eine Obergrenze von 950, die vor allen Dingen im Norden sind, in der Nähe von Mazar-i-Sharif im Camp Mamal. Und die fliegen dann ab und zu immer noch mal nach Kunduz auch, was auch im Norden liegt, weil die Deutschen da so ihre Trainingsmission haben.
Aber es waren ja vor ein paar Jahren viel, viel mehr, fast 10-mal so viel, wenn nicht sogar noch mehr. Welche Teile des Landes kontrollieren denn jetzt die restlichen Soldaten momentan noch?
Auf jeden Fall waren es viel mehr. Es waren über 100.000 Soldaten, die die NATO damals unterstützt haben. Die NATO-Truppen kontrollieren jetzt nicht unbedingt die Teile von Afghanistan. Die sind im Moment ja eigentlich nur noch zur Ausbildung und dem Training von den afghanischen Sicherheitskräften im Land. Das heißt, sie sind in verschiedenen Camps und beraten da die afghanische Armee. Und die wiederum liefert sich immer wieder Kämpfe mit den Taliban. Und das eigentlich überall im Land. Wenn man sich das so anschaut, sieht das aus wie so ein Flickenteppich. Im Norden zum Beispiel, in Kunduz, im Westen, im Süden, im Osten, dann da sogar mit dem Islamischen Staat.
Wie sieht es denn aktuell aus? Wie viel von Afghanistan hat die Regierung unter Kontrolle und wie viel die Taliban?
Also man geht davon aus, dass die afghanische Regierung noch um die 60% im Land kontrolliert. Was sich vielleicht viel anhört, aber ich finde, wenn man da von einem normalen Land ausgeht und einer Demokratie und man sagt, dass da eigentlich 100% alles unter Kontrolle ist, ist 60% schon ganz schön wenig und es ist auch immer weniger geworden. Ungefähr 10% allerdings haben nur die Taliban im Griff. Dann gibt es natürlich, bleiben noch 30%, und die sind schwer umkämpft. Und da passiert es ständig, dass immer mal wieder ein Dorf überrannt wird von den Taliban, was die Sicherheitskräfte wieder zurückholen. Und so wechselt sich das dann ständig ab. Dann ist mal die Regierung wieder dran, mal die Taliban. Es ist ein ziemliches Katz-und-Maus-Spiel. Der IS ist nicht ganz so stark, wie er stark gemacht wird. Also die machen sehr große Anschläge und sind dafür auch berühmt. Aber man geht davon aus, dass eigentlich nur noch so um die 1000 IS-Kämpfer im Land sind.
Trump hat in seiner Afghanistan-Rede gesagt, dass er den Streitkräften jetzt mehr Freiheiten geben will oder auch schon getan hat, Terroristen ins Visier zu nehmen. Also er geht voll und ganz auf die Taliban und den sogenannten IS. Wie realistisch ist es denn, dass die USA und die Verbündeten die Taliban und auch den IS dort in Afghanistan besiegen?
Ich finde das unglaublich schwer zu sagen, weil es hat bisher ja eigentlich noch nie geklappt. Also seit 2001 sind Soldaten im Land, wir haben eben gesagt, es waren über 100.000 im Vergleich zu dem, was jetzt weniger als 15.000 sind. Auch die haben es nicht geschafft. Die haben zwar die Taliban von der Regierung gekickt, aber die sind ja nie ganz ausgelöscht worden sozusagen. Aber es gibt sie noch und zurzeit sind sie so stark wie nie, seitdem sie die Macht damals verloren haben. Die Russen hatten es in den 70er Jahren ja auch versucht, in Afghanistan zu siegen und sind gescheitert. Ich meine, klar, die USA haben schon den entscheidenden Vorteil, aus der Luft angreifen zu können. Aber das ist ja auch nicht immer das Entscheidende. Und wenn die USA nicht alle Rückzugsgebiete der Taliban vernichten kann, und dazu gehören vor allen Dingen auch Gebiete in Pakistan, dann können sie die Extremisten zwar vielleicht schwächen, aber ich finde es ganz schwer zu sagen, ob die das tatsächlich jemals schaffen werden, die zu besiegen.
Ein anderer Fokus in seiner Rede war ja das Problem mit der Korruption. Wie realistisch ist es, dass die Regierung das Problem mit der Korruption lösen kann?
Ja, fast so realistisch wie die Taliban zu besiegen, ehrlich gesagt. Auch da arbeiten viele schon lange dran. Es wurden auch schon oft genug gesagt, dass das die Voraussetzung ist dafür, dass der Westen überhaupt eingreift. Aber Korruption ist im Land eigentlich überall weit verbreitet, zum Beispiel auch beim Militär. Da werden einfach irgendwelche Stellen erfunden, die es gar nicht gibt. Dann streicht sich jemand das Geld ein. Da wird das Essen verkauft, was eigentlich für die Soldaten bestimmt wäre. Da wird Benzin verkauft, was für Militärfahrzeuge gedacht ist. Polizisten halten die Hände auf, Beamte. Das zieht sich eigentlich durch sämtliche Bereiche in Afghanistan. Und auf dem Index ist das Land auch auf drittletzter Stelle, was die Korruptionsbekämpfung angeht.
Silke Dietrich, unsere Korrespondentin für Afghanistan, darüber, wie realistisch Donald Trumps Aussagen sind, Terroristen und Korruption in Afghanistan zu besiegen.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Bei der Zahl, 222 Millionen, da weiß ja mittlerweile jeder, wer und was gemeint ist, ne? Der brasilianische Stürmer Neymar, der ist vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain für diese astronomische Rekordsumme gewechselt, 222 Millionen. Aber so einfach ist das dann doch alles nicht. Es könnte sein, dass Neymar einen Teil dieser astronomischen Honorarsumme abgeben muss. Es ist ja eine Ablösesumme, keine Honorarsumme. Aber sein Ex-Verein klagt jetzt. Was will er? Warum, Pascal?
Ja, der FC Barcelona, der lässt einfach nicht locker. Neymar habe nämlich 8,5 Millionen Euro erhalten als Leckerli oder offiziell Loyalitätsbonus, weil er ja seinen Vertrag bis Juni 2021 verlängert hatte. Und zwar erst im vergangenen Oktober. Und dann noch nicht mal ein Jahr später, ja, macht er sich aus dem Staub. Da sagt sein Ex-Verein jetzt eindeutig eine Vertragsverletzung.
Also jetzt nicht besonders viel bei 222 Millionen, aber diese 8,5 Millionen will der Verein zurückhaben. Dabei bleibt es?
Nee, die wollen noch mehr, weitere 10%. Der FC Barcelona sagt nämlich, wir haben die Forderung am 11. August schon gestellt. Da ist jetzt aber irgendwie nichts passiert. Also müsse der Verein mit dieser, ja, wie soll man es nennen, Zinsforderung sozusagen seine Interessen wahren und richtig durchsetzen.
Das sind mega Zinsen. Seit dem 11. August hast du nicht reagiert. Sofort 10% Zinsen drauf. Okay, Neymar soll seinen Loyalitätsbonus zurückzahlen. Das will der FC Barcelona so.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Superlativen sind super. Deswegen heißen sie ja Superlativen. Und deswegen darf man natürlich, wenn man über die Gamescom spricht, nicht vergessen, dazu zu sagen, dass das die größte Computerspielmesse der Welt ist. Die Gamescom ist die größte Computerspielmesse der Welt. Heute startet sie. Angela Merkel hat sie offiziell eröffnet. Juhu! Was ist neu? Die Veranstalter der Gamescom, die bieten in diesem Jahr ein spezielles Sorgentelefon für Besucher an. Ein sehr, sehr spezielles für die vielen verkleideten Besucher, die Cosplayer. Unser Deutschlandfunk Nova-Reporter Martin Schütz ist bei der Gamescom. Martin, bevor wir über die Verkleideten sprechen, kommen wir erstmal zum offiziellen Teil. Wie hat Angela Merkel denn heute die Messe eröffnet?
ich würde fast schon sagen, sehr professoral am Anfang. Also sie kam rein und hat dann eine Rede gehalten und sie hat dann zum Beispiel das gesagt.
Seit der Mensch denkt, spielt er auch. Friedrich von Schiller ging sogar so weit zu sagen, ich zitiere, der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.
Rums, das saß, das war ein Zitat, da haben viele gedacht, Schiller ist schon eine ganze Zeit tot und das hier ist eigentlich die Wirtschaft des 21. Jahrhunderts. Wie passt das zusammen? Sie hat dann später die Kurve gekriegt und gesagt, naja, es ist eine wichtige Branche und irgendwie finde ich das auch gut, was hier läuft und es ist ja mittlerweile auch ein Kulturgut. Und dann ist sie losgestiefelt und hat sich dann die Messe angeguckt und war bei zwei Ständen.
Hör mal, die Sicherheitsvorkehrungen sind in diesem Jahr besonders hoch. Liegt das vor allem am Besuch von unserer Bundeskanzlerin?
Das hat es natürlich echt nochmal verschärft. Also den ganzen Morgen über waren hier Polizisten mit Sprengstoffspürhunden unterwegs. Die Zufahrten sind mit Betonpöllern gesichert. Es waren sehr, sehr viele gut gekleidete Herren mit extrem breitem Kreuz unterwegs. Vor allen Dingen überall da, wo die Kanzlerin auftauchte oder möglicherweise auftauchte, liefen die mit Knopf im Ohr rum. Also das war schon sehr massiv. Heute habe ich auch noch nie so gesehen. Und ansonsten, klar, morgen ab dem Publikumstag wird es starke Einlasskontrollen geben. Jede Tasche wird durchsucht. Es gibt Metallabsperrungen und so. Also hier ist schon ein sehr, sehr hohes Sicherheitsniveau. Und in diesem Jahr hat man dann auch noch ein Sorgentelefon eingeführt.
So, warum das denn?
Also, das betrifft die von dir schon angesprochenen verkleideten Besucher der Gamescom, die Cosplayer. Ziehen sich ja so an wie die Helden in ihren Computerspielen und da gehören halt oft dann auch Waffen dazu. Im vergangenen Jahr hat man gesagt, dürft ihr nicht mitnehmen, gab einen riesen Aufschrei. In diesem Jahr hat man gesagt, ihr dürft sie in Teilen mitnehmen, aber nur, wenn sie halt irgendwie nicht zu lang, nicht zu breit, nicht zu spitz und nicht zu scharf sind. Und wer sich jetzt unsicher ist, der kann halt bei der Messe anrufen und fragen, hört mal, mein Breitschwert ist 2,50 Meter lang, geht das ja oder nein? Und dann entscheidet ein Experte, ob man diese Waffe mitnehmen darf. Im Zweifelsfall kann man denen sogar ein Foto schicken, damit sie sich das nochmal angucken und sagen, ja, die Abmessungen sind gerade noch in Ordnung. Also hier geht man schon sehr, sehr, sehr auf die Besucher der Gamescom ein, damit die auch wirklich so hinkommen, wie sie das gerne haben.
Und wenn man es dann mal geschafft hat aufs Gelände, ob verkleidet oder nicht, was geht dann da ab?
Eigentlich alles, was laut ist. Also Gamescom ist eigentlich ein Jahrmarkt. Hier gibt es zum Teil Stände, die sind wie eine Kleinstadt. Also Hersteller von einem Computerspiel, der hat eine halbe Messehalle gemietet. Die Boxen, die sind so hoch wie ein dreigeschossiges Haus. Da wummert es halt so, dass man es auch wirklich noch unten im kleinen Zeh spürt. Und ja, der Ballermann scheint dagegen wirklich eine stille Ecke zu sein. Ich bin froh, dass ich zu Hause eine Konsole habe. Dieser Hersteller hat 400 davon an seinem Stand verbaut. Und laut Veranstaltern gibt es deutschlandweit quasi gar keine Konsole mehr gerade, weil alles, was man irgendwie kriegen konnte, ist in Richtung Gamescom geschafft worden, damit morgen hier die Leute zocken können.
Wir Presseleute haben es ja immer gut. Wir können auch manchmal so durch. Aber was ist mit den langen Warteschlangen in diesem Jahr?
Das wird schon ziemlich übel. Also 3 Stunden anstehen, damit man 15 Minuten spielen kann. Das ist durchaus Standard bei den großen Titeln.
Deutschlandfunk Nova-Reporter Martin Schütz auf der weltgrößten Computerspielmesse der Gamescom in Köln. Große Hallen, tolle Spiele, tolle Konsolen, sogar reichlich Politprominenz gibt es dieses Jahr. Angela Merkel hat die Messe eröffnet. Vertreter aller anderen Parteien machen auch Wahlkampf dort. Aber das wahrscheinlich Faszinierendste an der Gamescom ist mal wieder der Geruch in den Hallen. Der ist, sagen wir mal, streng. Neben den vielen Erwachsenen hängen da nämlich viele, viele, viele Leute so zwischen 13 und 18 rum. Aber woran liegt es, dass Pubertierende, vor allem Jungs, manchmal so streng riechen? Deutschlandfunk Nova-Reporter Martin Krinner ist der Sache nachgegangen. Immer der Nase nach.
Fangen wir doch mal mit einem an, bei dem die Pubertät jetzt nicht so wahnsinnig lange her ist.
Hi Leute, heute mal ein super angefragtes Thema.
Sami Slimani.
Ein etwas ekliges Thema, es geht nämlich um Achsel, um stinkenden Schweiß und um Extremschwitzer. Und wie ihr, egal ob du junge Mädchen, Mann, Frau bist oder sonst was dazwischen, davon profitieren kannst von diesem Tipp. Weil wenn nicht ich diese Themen anspreche, wer sonst?
Ja. Zum Beispiel Sarah Novak, der Simple Club, X-Later vom Kanal Mädchenmontag und so weiter und so fort. Wenn man bei YouTube nach dem Stichwort Schwitzen sucht, dann bekommt man Massen von Videos mit Tipps, wie man die übermäßige Transpiration besiegt. Und das heißt, Schwitzen ist für unglaublich viele Jugendliche ein echtes Problem. Fragt sich nur, woran liegt das? Darauf gibt es mehrere Antworten. Und die erste ist, dass Jugendliche viel häufiger als Erwachsene in schweißtreibende Situationen geraten. Sie werden in der Schule geprüft, von Freunden verarscht, von Klassenkameraden gehänselt. Und wenn sie verknallt sind, dann reicht allein der Gedanke an den oder die Angebetete, um feuchte Hände zu kriegen. Angst, Nervosität, Unsicherheit. Naja, das ist halt Pubertät. Der zweite Grund ist, der Schweiß beginnt erst in der Pubertät unangenehm zu werden. Der Gegner, mit dem jeder Schwitzer zu kämpfen hat, das sind natürlich seine Schweißdrüsen. Und die haben wir auch schon als Kind, und zwar hauptsächlich an den Händen, an den Füßen und unter den Achseln. Diese Schweißdrüsen sind aber nicht alle gleich. Wir haben da zwei verschiedene Sorten, die Eckkrinen und die Apokrinendrüsen. Die Eckkrinen sind vor allem für die Kühlung des Körpers zuständig und sie sondern einen Schweiß ab, der fast ausschließlich aus Wasser besteht und zunächst mal beinahe geruchslos ist. Erst wenn Bakterien auf der Hautoberfläche anfangen, ihn zu zersetzen, dann fängt es an zu müffeln. Wenn aber jetzt die Pubertät beginnt, dann kommen die Apokrinendrüsen ins Spiel. Diese Duftdrüsen sitzen nicht überall am Körper, sondern hauptsächlich da, wo es stinkt, nämlich unter den Achseln, am Anal und am Genitalbereich, aber auch am Bauchnabel und ein paar davon sogar im Gesicht. Und diese apokrinen Schweißdrüsen nehmen ihre Arbeit erst auf, wenn die Geschlechtshormone anfangen zu tanzen. Und dieser Schweiß sorgt dann dafür, dass die Pubertierenden so streng riechen. Jetzt fragt sich aber,
was kann man denn allgemein gegen Schwitzen tun?
Steffen Kunert ist Apotheker und Gesundheitsexperte und hat da einige Tipps parat.
Allgemeine Tipps beim Schwitzen sind natürlich, möglichst leichte und weite Kleidung anzuziehen. Man hat immer gesagt, Baumwolle ist ideal, Kunstfaser ist eher weniger gut beim Schwitzen. Aber wenn es jetzt um klassische Klamotten geht, da sollte man doch eher schauen, dass man die Kunstfaser meidet.
Dann kann ich meine Schweißdrüsen natürlich trainieren mit regelmäßigen Wechselduschen, Saunagängen oder Sport. Das hilft den Drüsen dabei, nur dann anzuspringen, wenn es wirklich nötig ist.
Übergewicht ist immer ein Thema. Also gerade übergewichtige Leute schwitzen sehr gerne stärker. Also eine Gewichtsreduktion kann vorteilhaft sich auf die Schweißproduktion ausüben.
Und wenn das alles nichts hilft, dann hilft vielleicht der Arzt.
Man könnte zum Beispiel noch mit Botox-Injektionen arbeiten, wo man die Nerven lahm spritzt, die auf die Schweißdrüsen drauf geht, bis hin tatsächlich auch zu chirurgischen Maßnahmen, wo die Schweißdrüsen entsprechend abgesaugt werden oder Areale entnommen werden, um da eine massive Produktion zu unterbinden.
Bei den meisten Teenagern dürfte es die Lage allerdings schon verbessern, wenn sie regelmäßig duschen, die Klamotten wechseln und Deo benutzen. Und dann heißt es, warten, bis die schweißtreibende Pubertät vorbei ist.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Das ist schon ein Ding. Da machen Bundespolizei, Innenministerium und die Deutsche Bahn seit Anfang August einen Feldversuch zur automatischen Gesichtererkennung, Face Recognition, am Berliner Bahnhof Südkreuz. Klar, das an sich finden viele Datenschützer eher bedenklich. Darüber haben wir schon berichtet. Die Testpersonen, die haben nämlich so ein kleines Tracking-Device-Zeugs da an der Hosentasche hängen. Darüber sind sie identifizierbar. Und dann kann man gucken, Peter Müller zum Beispiel ist jetzt im Bahnhof und jep, die Kameras und die Computer haben Peter Müller erkannt. Test gelungen. So, jetzt steht fest, die Versuchspersonen, die können theoretisch noch viel umfangreicher ausspioniert werden, weil die Teile, die die Versuchspersonen damit sich rumtragen, viel mehr können, als das Innenministerium bisher gesagt hat. Deutschlandfunk Nova-Reporter Pascal Fischer aus unserem Team, wie ist das denn rausgekommen?
Ja, durch den Datenschützerverein Digitalcourage, Mitglied Padelun, der hat an diesem Projekt zur Gesichtserkennung nämlich teilgenommen und sich dann einfach mal dieses kleine Geschenk für die Hosentasche von der Bundespolizei genau angeschaut. Es sollte ein RFID-Chip sein.
Sag nochmal ganz schnell, was ist ein RFID-Chip?
Ja, das steht für Radio Frequency Identification. Das funktioniert mit Transponder-Technologie. Heißt, ein Sender funkt diesen Chip an. Der Chip selbst hat keine Batterie, sondern der erhält diese Energie sozusagen durch das Anfunken. Dann kann der antworten und sagen, ich bin da, ich habe folgende Identifikationsnummer. Also die Informationen sind jetzt nicht so umfangreich. Das funktioniert zum Teil bis zu 100 Meter weit, je nach Aufwand. Daten können auch verschlüsselt werden, nur der Sender liest sie dann natürlich.
So, und ein RFID-Chip war es nicht. Was dann?
Nee, das war ein iBeacon, der hat eine Batterie und sendet selbsttätig Tag und Nacht mit einer völlig anderen Technologie, sendet bis zu 20 Meter weit über Bluetooth nämlich.
Und Bluetooth hat ja jeder auf dem Smartphone.
Oh ja, Friedemann Ebelt von Digitalcourage warnt, das kann nicht nur die Bundespolizei auslesen.
Sondern im Prinzip alle Menschen mit ihrem Smartphone, die Bluetooth aktiviert haben und eine entsprechende App haben. Die Menschen haben in der Tasche einen kleinen Sender, wie so ein Peilsender, der pro Sekunde einmal piept, hier bin ich und ich schicke die Daten raus. Und dass das den Leuten nicht gesagt wird, dass sie mit einer Technologie ausgestattet werden, die viel näher an der elektronischen Fußfessel liegt, als an dem, was da angekündigt wurde. Allein das ist dieser Riesenskandal.
Das ist jetzt natürlich sehr drastisch formuliert, also GPS-Daten wie so eine echte Fußfessel funkt ein iBeacon nicht. Aber zum Beispiel Daten zu Temperatur, Neigungswinkel oder auch Beschleunigungsdaten. Digitalcourage hat das wirklich auch getestet, die Daten dann per App selbst ausgelesen.
Ja, okay, aber was will man denn schon damit anfangen?
Ja, da sagt der Verein, das ist erstmal egal. Ja, die Testpersonen haben zu so etwas nicht zugestimmt, also bitte sofort den Versuch stoppen.
Gibt es Reaktionen auf diese Vorwürfe?
Ja, die Bundespolizei und das Innenministerium sagen, der Beschleunigungssensor, der ist deaktiviert und diese Temperaturdaten, die werden gar nicht verwertet. Total egal, sagt Digitalcourage. Es geht eben überhaupt ums Datensammeln ohne Einverständnis.
Das klingt jetzt alles so, als sei RFID harmlos und der iBeacon der totale Überwachungschip. Kann man das so sagen? Ist das so?
Ja, natürlich nicht. Es sind überall, also bei beiden, viele Anwendungen möglich, sagt Friedemann Ebelt von Digitalcourage.
So RFID wird zum Beispiel genutzt, um Waren im Einzelhandel zu chippen und dann ist das halt eine Diebstahlsicherung. Ne? Wenn ich dann also das Geschäft verlasse und dann gehe ich da durch so ein Piepgerät, dann wird da erkannt, oh, jetzt wird hier irgendwas geklaut oder entwendet.
Also kann ja jeder erstmal nett finden. Aber wenn du das weiter denkst, eine Ladenkette, die könnte ja auch ein schon gekauftes T-Shirt erkennen, das sozusagen in den Laden wieder gelaufen kommt, die Kundenbindung checken. Ah, der hat das T-Shirt gekauft damals. Was kauft er? Wie oft kauft er was? Kauft er noch danach? Ja, also wie funktioniert das alles? Mhm. Insgesamt hat das viele Anwendungsbereiche. Ja, in der Logistik lässt sich einiges checken und automatisieren. Und überall da natürlich, wo Identifikation wichtig ist. Also Autos an Grenzen, Geldscheine identifizieren, Tiere checken, ja, oder auch Chipkarten zum Bezahlen von U-Bahn-Tickets und so weiter.
Was jetzt mit den iBeacons, was können die?
Ja, die gibt es zum Beispiel in Museen, sagt Friedemann Ebelt.
Das heißt, ich schalte dann das Bluetooth an meinem Smartphone ein, laufe beispielsweise zu einem Exponat und dann ist da ein Beacon angebracht und der sendet eben die ganze Zeit Informationen und dann bekomme ich eben einen Text vorgelesen, was denn dieses Exponat ist. Das ist dann so ein typischer Anwendungsfall für ein Beacon.
Ähnlich kannst du das auch bei Stadtführungen natürlich einsetzen und in US-Baseball-Stadien, da leitet man die Fanmassen so zur richtigen Kasse, ja, damit die sich nicht alle klumpen. Digitalcourage meint, alles tolle Möglichkeiten, aber eben auch beängstigend, was wir dann bedenkenlos an Daten senden und was alles ausgewertet werden könnte.
Wie könnte es jetzt am Südkreuz weitergehen in Berlin?
Ja, da ist Digitalcourage auch sehr gespannt. Innenminister Thomas de Maizière wird das Projekt am Donnerstag besuchen. Mal gucken, was er sagt.
Die Bundespolizei hat statt RFID-Chips iBeacons an Testpersonen rausgegeben, und zwar beim Feldversuch für automatische Gesichtserkennung am Berliner Bahnhof Südkreuz. iBeacons, die können viel mehr als RFID. Daher sagt Digitalcourage, Versuch bitte sofort abbrechen. Pascal hatte die Infos.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Cambridge University Press will sich der chinesischen Zensur nicht mehr beugen. Der britische Wissenschaftsverlag hat seinen Nutzern in China online wieder Zugang zu hunderten Artikeln gegeben, die am Freitag auf Wunsch der Regierung in Peking blockiert worden waren. Es handelte sich um Studien und Rezensionen aus der Zeitschrift China Quarterly zu Themen wie der chinesischen Kulturrevolution, der Annexion von Tibet oder den Demonstrationen auf dem Tiananmen-Platz in Peking 1989. Diese Themen unterliegen in China strikten Sprachregelungen. Cambridge University Press hatte den Online-Zugang zu diesen Inhalten in China erst blockiert und war deshalb heftig in die Kritik geraten. Wissenschaftler warfen dem Verlag vor, die Freiheit der Wissenschaft aufs Spiel zu setzen und Inhalte einer Zensur zu unterwerfen. Jetzt fordern die chinesischen Behörden den Verlag wieder auf, die Artikel zu entfernen. Bis jetzt ist aber noch keiner gelöscht worden. Was kann man tun, wenn Menschen den Klimawandel leugnen, nicht an die Evolution glauben oder gegen Stammzellenforschung sind? Einer der häufigsten Vorschläge lautet mehr Bildung. Aber so einfach ist das nicht. Das zeigt eine Untersuchung aus den USA. Dort haben Forscher mithilfe einer großen Umfrage untersucht, welche Faktoren Menschen dazu bringen, bestimmte wissenschaftliche Theorien und Forschungsgebiete abzulehnen. Herauskam, wer welches Wissenschaftsthema ablehnt, ist abhängig von religiöser und politischer Identität. Zum Beispiel glauben Republikaner eher nicht an den Klimawandel, evangelikale Christen zweifeln vor allem an der Evolution. Und je gebildeter die befragten Personen, desto schärfer und deutlicher ist ihre Wissenschaftskritik. Warum das so ist, darüber können die Forscher zurzeit nur spekulieren. Eine Möglichkeit wäre, dass gebildete Menschen besser darin sind, ihre Wissenschaftskritik zu verteidigen und mit Argumenten zu unterfüttern. Und dass sie besser verstehen, welche Bedeutung Kritik oder Zustimmung zu einer Theorie für ihre Identität haben kann. Dass sich die Gehirne von Kindern und von alten Menschen ändern, das war Neurologen schon länger bekannt. Forscher aus China haben jetzt gezeigt, auch im frühen und mittleren Erwachsenenalter verändert sich die Struktur unseres Hirns. Die Wissenschaftler haben sich Hirnscans von mehr als 100 Freiwilligen im Alter von 18 bis 55 Jahren angeschaut. Dabei ging es ihnen um Veränderungen in der Vernetzung der Nervenzellen untereinander, ihrer Dicke und Leitfähigkeit. Die Forscher sagen, die Veränderungen waren so deutlich, dass sie anhand der Hirnscans zuverlässig das Alter der betroffenen Person schätzen konnten. Besonders betroffen waren von den Veränderungen in den Hirnen der Erwachsenen vor allem Bereiche, die sich auch bei alten Menschen verändern und die zu typischen Alterserscheinungen führen, zum Beispiel langsamere Reaktionen und ein nachlassendes Gedächtnis.
Deutschlandfunk Nova.
In Leipzig ist heute ein Urteil gefallen, das möglicherweise wegweisend ist für die Abschiebung von Leuten, die in Deutschland als gefährlich eingestuft sind. Zum Fall: Es geht um zwei Männer, die sind in Deutschland geboren und auch aufgewachsen, haben aber einen nigerianischen bzw. algerischen Pass. Und sie sollen mit dem IS sympathisieren und laut den Ermittlern mehrfach darüber gesprochen haben, möglicherweise in Deutschland einen Anschlag zu begehen. Deshalb wurden sie als Gefährder eingestuft und dann wurden sie bei einer Razzia in Göttingen geschnappt und dann wurden sie abgeschoben nach Algerien bzw. Nigeria. Und dagegen haben die Männer geklagt, aber das Bundesverwaltungsgericht hat heute entschieden, die Abschiebung war rechtlich in Ordnung. Für uns in Leipzig ist Silvia Stadler. Silvia, wie hat das Gericht die Entscheidung heute begründet?
Also die Richter haben die Abschiebungsanordnungen für rechtmäßig erklärt. Und zwar deshalb, weil es ausreiche, wenn von einem hier lebenden Ausländer eine Gefahr ausgeht. Also das Risiko eines terroristischen Anschlags. Es müsse dafür nicht einmal konkrete Anschlagspläne geben. Aber wenn es triftige Gründe für die Annahme gibt, dass das von einem Ausländer ausgehende Risikopotenzial oder seine Gewaltbereitschaft jederzeit in eine konkrete Gefahr umschlagen können, dann kann er abgeschoben werden.
Was wäre denn gewesen, wenn die Abschiebung nicht rechtens gewesen wäre, wenn das Bundesverwaltungsgericht anders entschieden hätte? Hätte man die beiden Männer dann nach Deutschland zurückholen müssen?
Das ist durchaus wahrscheinlich, dass ihnen die Wiedereinreise dann erlaubt worden wäre. Darum geht es ihnen ja auch. Sie sind hier geboren und aufgewachsen, ihre Familien leben hier und sie finden sich nun, wie eine ihrer Anwältinnen sagte, in einem ihnen völlig fremden Land wieder. Sie haben Sprachprobleme, große Anpassungsschwierigkeiten und müssen bei Verwandten leben. Aus formellen Gründen wird aber über das befristete Einreise- und Aufenthaltsverbot, also eine Nebenfrage dieser ganzen Klage, noch das hatte die Stadt Göttingen verhängt, noch vom dortigen Verwaltungsgericht entschieden werden müssen. Das konnten die Richter heute nicht gleich mitentscheiden. Da hat das Gesetz noch kleine Lücken.
Es hieß vor der Entscheidung, das könnte so ein Präzedenzfall sein. Was hat denn diese Entscheidung jetzt generell für Folgen? Können mutmaßliche Gefährder künftig dann leichter abgeschoben werden?
Also das ist ein Grundsatzurteil und auf jeden Fall dürften mutmaßliche Gefährder künftig leichter abgeschoben werden können. Aber man hätte so schon seit längerem verfahren können. Das Land Niedersachsen hatte dafür nur einfach als erstes Bundesland den seit 2005 geltenden Paragraphen 58a im Aufenthaltsgesetz genutzt. Über 10 Jahre war der nicht angewendet worden. Aber seit Jahresbeginn haben nun auch noch andere Bundesländer nach dieser Gesetzeslage abgeschoben. abgeschoben. Sachsen zum Beispiel im Juni einen Marokkaner, der aber keine Rechtsmittel eingelegt hat. Also der Fall Anis Amri hat hier möglicherweise auch ein Umdenken bewirkt. Der Staat darf Härte zeigen, wenn er triftige Gründe für eine solche Gefahrenprognose bei einem hier lebenden Ausländer sieht.
Die Abschiebung zweier Gefährder aus Nigeria und Algerien ist rechtens. Das hat heute das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Infos waren das von Silvia Stadler in Leipzig, wo das Bundesverwaltungsgericht seinen Sitz hat.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Niemand hat gesagt, dass eine Trump-Präsidentschaft günstig wird, auch wenn er immer behauptet, er würde ja kein Gehalt wollen. Das spendet er übrigens. Teuer an dieser Trump-Präsidentschaft ist vor allem die Bewachung der Trump-Family durch den Secret Service. Die Family ist reisefreudig, die hat viele Sonderwünsche, die will zum Teil nicht im White House leben, sondern im Trump Tower in Manhattan auf der Fifth Avenue. Der Chef des Secret Service sagt, 1000 Agenten hätten bereits jetzt das staatlich erlaubte Jahresmaß an Überstunden und zusätzlicher Bezahlung erreicht. Und das, obwohl die Behörde wegen Trump rund 26 Millionen Euro extra bekommen hat, die sind jetzt auch schon weg. Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Jan Bösche in Washington. Wie schlimm steht's denn um das Budget des Secret Service?
Ja, das Budget ist eines der vielen Probleme, die der Secret Service hat. Eigentlich hatte man gedacht, dass man mit dem Geld bis zum Jahresende auskommt. Jetzt merkt man aber, dass man ziemlich viel Geld ausgeben muss, zum Beispiel um die Trump-Familie zu beschützen. Und deswegen hat der Direktor Alarm geschlagen, hat gesagt, wenn wir nicht aufpassen, dann stehen wir im Herbst ohne Geld da.
Was ist denn so besonders teuer? Also warum hat der Secret Service so viel Geld ausgegeben und so viele Leute eingesetzt?
Wenn wir erstmal auf das Geld gucken, das große Problem ist, dass das Budget an sich knapp ist. Also das ist ein Problem, das gibt es nicht erst seit Präsident Trump, das gab es vorher auch schon. Und jetzt kommen halt Kosten dazu. Es muss Trump Tower in New York geschützt werden. Es müssen die Golfclubs in Florida und in New Jersey geschützt werden. Und es kommen Kosten dazu, die auch ethisch ein bisschen fragwürdig sind. Also wenn die Secret Service Beamten hinter dem Präsidenten hinterherfahren auf dem Golfclub, dann tun sie das auf einem Golfwagen, den der Secret Service vom Trump-Unternehmen gemietet hat. Und wenn Secret Service Beamte in einem Hotelzimmer schlafen, in einem Trump-Hotel, dann bezahlen sie auch dafür. Also das ist das eine Problem. Das zweite Problem ist, dass die Personaldecke so unheimlich dünn ist. Der Secret Service hat seit Jahren nicht genug Leute. Und diese ganzen Einsätze, die ganzen Reisen, die der Präsident macht, die zeigen, dass die Personaldecke sehr zu dünn ist. Die Leute schieben eine Überstunde nach der nächsten. Und das Schlimmste für die ist, sie werden nicht mehr bezahlt, weil es gibt eine Obergrenze, bis wohin sie Geld verdienen dürfen. Die ist jetzt schon längst ausgereizt. Das heißt, 1000 Secret Service Leute arbeiten für lau.
Ist das der erste US-Präsident, bei dem sowas Krasses passiert mit dem Secret Service?
Ein früherer Secret Service Beamter hat gesagt, es kommt hier wirklich alle Probleme zusammen. Und Trump ist wirklich insofern besonders, als dass er eine große Familie hat, die auch beschützt werden möchte und die sehr reiselustig ist. Also die Trump-Söhne, die Trump-Töchter, die kriegen auch Secret Service-Begleitung. Also wenn die Trump-Söhne eine Geschäftsreise nach Südamerika machen, ist der Secret Service mit dabei. Wenn Tochter Tiffany durch Berlin spaziert, ist der Secret Service mit dabei. Dafür braucht man natürlich entsprechende Leute und die hat der Dienst nicht. Das ist das Problem bei Präsident Trump. Aber auch schon bei Präsident Obama gab es Probleme. Da gab es Probleme, dass es nicht genügend Leute gab. Da gab es Probleme, dass jemand es geschafft hat, über den Zaun des Weißen Hauses zu springen und bis ins Weiße Haus reinzulaufen, weil der Secret Service nicht aufgepasst hat. Also man kann wirklich sagen, das ist eine Behörde, die an sich schon Probleme hatte und jetzt unter Donald Trump diese Probleme wirklich ganz offen zutage treten.
Aber diese Agenten des Secret Service, die auf den Präsidenten aufpassen, das sind sehr speziell ausgesuchte Leute mit einer sehr speziellen Schulung. Was wird denn jetzt passieren? Man kann ja nicht einfach jetzt noch 1000 Leute mehr einstellen, oder?
Es gibt schon einen Einstellungsplan. Es kommen auch hunderte neue Kräfte dazu. Die helfen aber nur ein bisschen, weil eben halt viele Leute auch einfach hinschmeißen, sagen, ich habe keine Lust mehr. Und du hast schon recht, natürlich, da wird nicht ein Polizist von der Straße geholt und dann direkt neben den Präsidenten gestellt. Aber der Secret Service hat ja auch andere Aufgaben. Also hier in Washington zum Beispiel, rund um das Weiße Haus, die ganzen normalen Polizeiwagen, die dort stehen, die werden auch mit Secret Service-Leuten besetzt. Und da kann man dann vielleicht da einen neuen Streifenpolizisten für einstellen. Und dafür kann man jemand anders denn zum Personalschützer machen. Also die Behörde versucht das schon auszugleichen, aber es fällt immer wieder auf, die Leute fehlen, man kann die nicht einfach von der Straße holen und hat sofort einen super Personalschützer, die müssen also auch ein bisschen ausgebildet werden.
Der Secret Service hat viel zu tun mit Präsident Trump und seiner Family und das kostet scheinbar sehr viel mehr als bei bisherigen Präsidentschaften.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Ja, Donald Trump hatte auch mal ganz kurz in die Sonne geguckt. diese Zehntelsekunde da wurde überall breitgetreten heute in Social Media, dass Trump in die Sonne geguckt hat bei der Sonnenfinsternis. Dabei hat er natürlich wie alle anderen auch eine Schutzbrille auf, wenig später. Und dann hat er sich die Sonnenfinsternis angeguckt. Die Sonnenfinsternis über den USA gestern war und ist ein Riesenthema weiterhin. Und es gibt weitere News, diesmal rund um ein Baby mit einem besonderen Namen. Welchem, Pascal?
Ist doch ganz klar. Eclipse.
Wie süß.
Ja, das englische Wort für Sonnenfinsternis. Voller Name des Babys lautet Eclipse Elizabeth Eubanks und Elizabeth ganz individuell mit A vorne.
Oh, wer nennt denn sein Kind so?
Ja, eine Frau, die selbst so einen typischen US-Namen trägt, Freedom Eubanks. Ja, Freedom Eubanks aus Greenville in South Carolina. Dort ist die kleine Eclipse um 8 Uhr morgens zur Ortszeit zur Welt gekommen, im Memorial Hospital. Und ja, das Krankenhaus hat das dann sofort auf Facebook gepackt. Meet Eclipse, meldeten die Ärzte da. Die Eltern hätten nämlich eine Last-Minute-Entscheidung getroffen und ihre Tochter nach der Sonnenfinsternis benannt. Eigentlich sollte die Violet heißen.
Gesehen hat die Kleine eh nichts, oder?
Ja, auf dem Foto zumindest hat sie die Augen doch arg zugekniffen. Die Mutter dagegen strahlt und hat dem Sender ABC dann schon den ersten Spitznamen für die Tochter verraten. Zitat, wir werden sie wahrscheinlich Clipsy rufen.
Die kleine Clipsy, sie lebt, wir freuen uns. Danke Pascal, hier ist Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Serienfans, die kommen ja kaum noch hinterher, ne? Ständig hauen Netflix, Amazon, aber auch HBO, BBC, ABC, NBC neue Serien und Dokus raus und auch eigene Filme. Gestern die etwas eigenartige Nachricht, Netflix will wohl die Anschläge des norwegischen Rechtsradikalen Anders Breivik verfilmen. Passiert war ja der Anschlag 2011 auf der Insel Utøya und im Regierungsviertel in Oslo. 77 Menschen sind damals ums Leben gekommen, vor allem Jugendliche. Und Drehstart für diesen Film soll schon diesen Herbst sein. Darüber sprechen wir mit unserem Kinomann Tom Westerholt. Hallo, grüß dich, Tom.
Grüße dich, Ralf.
Was weiß man denn bisher über dieses Projekt?
Also das ist eine Geschichte, die damals um die ganze Welt ging. Und damit hat man grundsätzlich schon mal aus filmischer Sicht einen Stoff, der ganz viele Kriterien erfüllt. Der Anschlag ist als Filmthema politisch höchst brisant. Man hat eine tragische Story, an die man sich weltweit erinnert und die man sowohl mit einer großen Portion Dramatik als auch mit viel Spannung und sogar Action-Elementen inszenieren kann. Das klingt so aufgezählt jetzt sehr despektierlich, das soll es gar nicht sein. Es ist einfach das, was ein Filmemacher auch sieht, wann immer sowas Schreckliches passiert. So funktioniert Film schon immer. Nicht immer sprechen wir dagegen schon zwingend Monate bevor so ein Projekt konkret wird darüber. Da werden manche Stoffe auch gut zurückgehalten, bis sie wirklich in trockenen Tüchern sind. Von Netflix warte ich bis jetzt auf eine offizielle Pressemitteilung. Die gibt's bisher aber noch nicht.
Der Regisseur Paul Greengrass soll den Film umsetzen. Mhm. Was kennt man bisher von dem?
Also die Bourne-Filme, nicht alle, aber ein Großteil der Bourne-Filme mit Matt Damon sind von ihm. Die haben Greengrass bekannt gemacht. Der Typ ist, das mal vorweg, auf jeden Fall ist wirklich ein guter. Der hat immer schon viel Interesse an filmischer Umsetzung brisanter Politthemen gehabt. Ist keiner, der irgendwie regimehörig oder pathetisch wäre. Ist auch kein Ami, wie viele glauben, sondern ist Brite. Sehr unpathetisch, habe ich gesagt, hat zum Beispiel mit dem Film Green Zone im Jahr 2010 einen Film in die Kinos gebracht, der das Scheitern der US-Streitkräfte gezeigt hat bei der verzweifelten und am Ende ja auch ergebnislosen Suche nach Massenvernichtungswaffen im Irak. Mhm. Sehr guter Film, wer den nicht gesehen hat. War wie die Bourne-Filme auch mit Matt Damon in der Hauptrolle. Oder Flug 93, das war ein Film über 9/11. Also Greengrass kennt sich allgemein mit der Umsetzung solcher Filme sehr gut aus und hat da meist auch ein ganz sensibles Händchen. Bloody Sunday, ein weiterer Film über den irischen Blutsonntag 1972, als englische Fallschirmjäger da Demonstranten niedergeschossen haben. Alles sehr gute Filme, also Greengrass grundsätzlich als Regisseur für diesen Stoff, das passt.
Aber gerade so ein Film über 9/11 oder die Filme über 9/11, die sind ja auch nicht sehr erfolgreich gewesen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich unbedingt so einen Breivik-Film sehen will am Ende. Ja. Wer guckt sich das an?
Ja, ist eine gute Frage. Also Teil der Filme sind erfolgreich gelaufen, andere nicht so erfolgreich. Ich sag mal, auf der anderen Seite stehen dann die potenziellen Verhinderer, die sagen, also muss man so einen Film tatsächlich überhaupt drehen? Verhindern das vielleicht dazu, kann man so einen Film natürlich gar nicht. Ah. Es handelt sich ja um Zeitgeschehen und auf Zeitgeschehen als solches gibt es ja kein Urheberrecht. Also was geschehen ist, aufgezeichnet, überliefert ist, das kann auch verfilmt werden. Ich weiß nicht, wie viele John F. Kennedy Filme von Jackie Kennedy hätten verhindert werden sollen, wenn sie da die rechtlichen Mittel gehabt hätte. Oder Filme über 9/11, wo auch Leute gesagt hätten, ich will nicht, dass das nochmal als Film gezeigt wird, ist ja trotzdem gedreht worden. Wer sich das anguckt, gute Frage. Hm. Das Einzige, was klar ist, dass man natürlich, wenn man sowas angeht, immer versucht, zivile, unschuldige Opfer zu schützen. Also die Identitäten der 77 Menschen, die Breivik am 22. Juli 2011 ermordet hat, die sind ja bekannt. Da wurde mit Sicherheit mit Angehörigen gesprochen, wessen echter Name da eventuell auftauchen darf oder nicht. Hm. Aber für so einen Film sind diese 77 Namen am Ende dann ja auch nicht wirklich relevant.
Netflix will wohl die Anschläge des norwegischen Rechtsradikalen Anders Breivik verfilmen und hat Tom Westerholt, unserem Kinomann, noch nicht Bescheid gesagt.
Nein, also bisher noch nicht.
Bestätigt. Nein, noch nicht. Und das war die Redaktionskonferenz mit Pascal Fischer, der dabei war.
Ja, tschüss.
Und am Mikrofon Ralf Günther. Bye-bye.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.